So, wir machen jetzt ein Encore für Hilchot Corona, mal ein ganz, ganz anderes Gebiet anzusprechen. Bisher haben wir uns mit Lebensrettung auseinandergesetzt, mit Ritualen in Zeit der Corona, was zu tun in Synagogen, mit dem Leinen von den verpassten Parshiot, Mikwe, Duschen, also Hygiene war ein Thema. Was ganz anderes. Verträge. Insbesondere Mietverträge. Objekte gemietet. Und plötzlich mussten sie weg. Wegen Corona. Können sie die Mietvereinbarung kündigen? Das ist die große Frage. Und es ist eigentlich ein Thema, das ganz viel Spaß macht, aber erstens gebe ich ein paar Hinweise. In den Mietverträgen steht ausdrücklich, dass man ein Menschen, die wegen Corona nicht ihr Objekt bewohnen können, tun das nicht, weil sie selbst irgendetwas erlebt haben, wo sie jetzt ihre Meinung ändern oder es nicht nützlich ist, sondern sie tun das, weil es eine allgemeine Situation gibt. Hält die Halacha mit einer allgemeinen Situation Rechnung, ja oder nicht? Und wenn ja, wie? Was sagt eigentlich die Halacha zu solche Kündigungen? Was ist, wenn zum Beispiel, also wo müsste man in Halacha schauen? Zum Beispiel ein Fall, der regelmäßig vorkommt, also regelmäßig, das ist ja im Leben eines Menschen maximum einmal, aber es gibt ja viele Menschen auf der Welt, das sind Dinge, die geschehen. Was ist, wenn ein Todesfall stattfindet? Und es gibt Verträge, die vom Verstorbenen abgeschlossen wurden. Selbstverständlich kann man nicht Erben zwingen, um das eigene Geld auszuzahlen, um die Schulden des Verstorbenen zu begleichen. Das geht nicht. Aber wenn der eine Erbschaft hinterlassen hat, haben die Vertragspartner einen Anspruch darauf oder nicht? Das wäre ein Hinweis. Dann gibt es viele faktuelle Dinge, die wir aufzuklären haben. Aber interessant ist, es gibt eine Halacha. Die Halacha spricht von einem Thema, das heißt Makat Medina. Makat Medina heißt, man handelt ja nicht von einem normalen Fall des höheren Gewaltes. Ja, das ist ein Unfall, ich kann nichts dafür. Sondern eben, man nennt das höhere Gewalt, Act of God. Ja, das sind Dinge, sagt die Gemara, was ist, wenn jemand ein Feld verpachtet hat? Und es gab dort einen Baum und einen Brunnen und die sind ausgetrocknet. Der Baum ist tot, der Brunnen ist leer. Kann man kündigen oder nicht? Und die Gemara sagt, nein, das ist das Unglück des Mieters, des Pachters. Vielleicht hat er es nicht so gut geführt, vielleicht 101 Gründe, aber es ist sein Unglück. Wenn aber wir mit einem allgemeinen Fall zu tun haben, der vielen Leuten betrifft, eine sogenannte Makat Medina, zum Beispiel eine Überschwemmung oder eine allgemeine Dürre, dann ist es nicht der Mieter, der Pächter, der kein Glück hat, sondern es ist der Vermieter, Verpächter, da sein Objekt zusammen mit den Objekten anderer Leute hier ist derzeit wertlos geworden. Also eine der Fragen, die man sich in Halacha stellen wird, ist, kann man kündigen? Und eine andere Frage, die man sich stellen wird, ist, wer hat Unglück gehabt? Und jetzt, dass wir das besprochen haben, möchte ich es für die Diskussion öffnen, bevor wir uns die Quellen anschauen. Was für Vorschläge habt ihr?
Die Frage ist, was kann der Vermieter dafür, dass es eine Überschwemmung gibt? Also, man kann das von beiden Seiten sehen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja.
Ja, bitte.
Ja, also ich meine, wenn der Eigentümer sein Haus in blöderweise in einem Land baut, wo es Überschwemmungen gibt, dann, so ist das halt.
Ja.
Der Mieter hätte ja
Also,
denken können, dass er da vielleicht nicht mieten will.
okay.
oder muss man dann weiterführend denken, wenn jetzt nicht der Mieter Schuld hat, sondern der Vermieter, der das ja auch von irgendwem, kann er dann das Land schadhaft sich an dem Land irgendwie klagen, weil es liegt ja eben, es liegt ja auch nicht in seiner Hand. Also es ist irgendwie so ein. Also jetzt nur zu sagen, der Mieter ist aus dem Ganzen gut ausgestiegen, fände ich ein bisschen unfair. Also so wie es jetzt eben ist, zum
Naja.
Beispiel Kurzzeit, es zahlt sowohl der Arbeitnehmer kann nichts dafür, der Arbeitgeber kann aber auch nichts dafür. Also springt de facto der Staat ein.
Ah, wenn der Staat eingreift, heißt
Ist das ein netter Start?
eigentlich ja.
Naja, zumindest ein bisschen.
Naja, aber es ist ja das. Der Staat sagt nur, in diesem Fall haben wir ein Problem, der sich nicht mit dem Gesetz alleine lösen lässt. Und da muss man eingreifen. Denn das Gesetz alleine wird allen Leuten unglücklich lassen. Und wir werden ein Problem haben. Wenn es keine Kurzarbeit gibt, dann werden die Leute einfach gefeuert. Und das kann man nicht verhindern. Und dann gibt es keine Stellen mehr nachher, wo man die Wirtschaft noch mühsamer wieder aufbauen. Das sind Überlegungen, aber das sind Public Policy Überlegungen. Wir stellen die Frage, wie zwei Privatparteien zueinander stehen. Wenn der Staat sagt, in so einem Fall zahlt der Staat die Miete, dann wäre das Problem gelöst. Ja, aber das ist nicht der Fall. Interessant ist, in Österreich gilt ein Gesetz, glaube ich, dass für Geschäften, nur für Geschäften, dass für Geschäften, die wegen solcher Situationen zubleiben müssen, dass dann keine Miete fällig ist. Aber es gibt Be Bedingungen für dieses Gesetz, die nicht immer erfüllt sind. Ja? Wenn jemand in Geschäften einen Shoppingcenter hat, dann ist es sehr klar. Er hat ja die Möglichkeit, nicht ein Geschäft zu öffnen. Das Shoppingcenter ist zu. Der Betreiber hat es zugemacht. Ja? In anderen Fällen ist es nicht so einfach. Also schauen wir mal, was die Quellen hier sagen. Ich werde insbesondere eine Tschuwa anschauen. Wenn wir Zeit haben, ich bin nicht überzeugt, aber wenn wir Zeit haben, dann werden wir auch eine zweite Tschuwa anschauen vom gleichen Autor. Das hier ist eine Tschuwa, sorry, jetzt nur Hebräisch, kein Englisch, von Rav Asher Weiss, den kennen wir mittlerweile schon. Tashlum de Meschirut al yedei Mishpachot shechazru lechul b'frotz machalat ha-Corona. Es gibt viele Ausländer, die in Israel sind, weil sie dort studieren, weil sie dort im Kollel sind, weil sie dort in einer Yeshiva sind, weil sie dort, ich weiß was tun, 2 Jahre Israel, sowas. Ja? Wegen Corona, weil sie keine israelische Staatsbürger sind, haben sie Israel verlassen und können nicht zurückkommen. Und dann ist die Frage, was dann das Gesetz ist. Er sagt das sehr schön hier: Terem navola dun bedin makat medina. Vor dass wir uns überhaupt diese Definition von Makat Medina anschauen, ja, Yesh Lezayen, muss man betonen, Sh'af bechol ones be'alma, in jedem Fall eines, also, wie sagt man ones auf Deutsch am besten in diesem Fall, wo jemand von den Situationen gezwungen wird. Sh'biglalo en ha-socher yachol le'enot min ha-muskar, als der Mieter nicht vom gemieteten Objekt genießen kann. Nechleku im Asocher, zerich lam shicho leshalem et dmei haschachrot ad sof hazman. Nechleku, es gibt eine Machloket. Lam shich uleshalem, weiterhin zu zahlen, et dmei haschachrot, die Miete ad sof hazman. Vechatav arama, im Shulchan Aruch Choshen Mishpat, schreibt Rav Moshe Iserles, dass es eine Machloket diesbezüglich gibt, wenn jemand verstorben ist. Ja? Hier, Shemet toch, ja, besocher shemet toch tkufat haschirut. Ein Mieter, der verstorben ist, vor, dass der Kündigungsverzicht zu Ende ist. Die Yeshomrim, es gibt solche, die sagen, der Einzeich Lishalem, er muss nicht zahlen, Ella nur, Baadat Kufashi, Gabbait, für die Zeit, wenn er im Haus ist. Wir Yeshomrim, andere sagen, Shetzeich Lishalem, Azufasman, sie müssten zahlen. Wir haben manchmal Fälle in der Halacha, hier unterscheidet sich die Halacha zum Beispiel vom Zivilgesetz. Im Zivilgesetz, wenn man eine Unklarheit hat, was tut man? Man verabschiedet ein Gesetz. In der Halacha geht es nicht so einfach. Es gibt manchmal die Möglichkeit, eine Takana zu machen, aber die Rabbinate haben normalerweise viel zu wenig Macht, um eine Takana heutzutage zu erlassen. Und das heißt, wir können uns nur mit der Frage auseinandersetzen, was die Halacha bereits ist. Außerdem kann ich nicht eine Takana aussprechen, nachdem der Fall sich vorgetan hat. Ich kann sagen, heute gab es diesen Fall im Beit Din. Wir haben es nicht zufriedenstellend lösen können. Wir müssen handeln. Für alle Leute, irgendeinen Erlass erlassen. Das geht nicht. Und deshalb ist die Frage, was die Halacha ist. Und wenn es zwei führende Meinungen gibt, also nicht jeweils jemand sitzt in der Küche und man fragt ihn, was denkst du, sagte ich habe eine andere Meinung. Nicht das meinen wir, sondern es gibt eine richtige bona fide Machloket. In diesem Fall sagen wir, ja, Hamuchzak starker Hand. Das heißt, wenn es eine Kaution gibt, dann bleibt die Kaution, insofern sie nicht die Miete bis Ende des Mietvertrages übersteigt, bleibt sie beim Vermieter, denn er hat diese Kaution bei sich. Er herrscht über die Kaution. Gibt es keine Kaution, Taflak, oder es wurde nicht vorausgezahlt, ja, was kann man tun? Es ist auch nicht zahlen müssen. Das ist eine Lösung für solche Dinge, nämlich zu schauen, wo die Chazaka ist, wer das Geld in der Hand hat. Das hat noch den zusätzlichen Vorteil, dass man Verträge so schreiben kann, um solche Dinge zu antizipieren. Ja? Weil dann kann man kann Situationen von Chazaka schaffen.
Ja. Wenn man das jetzt auf moderne israelische Verhältnisse umlegt, wo die Leute ja üblicherweise Schecks als Kaution geben, dann hieße das also, dass der Vermieter sich die behält und das war's dann.
Schön. Also Schecks überhaupt in der Halacha ist ein riesiges Thema.
Ah ja.
Das vom jeweiligen Land abhängig ist. Denn es gibt Länder wie Amerika, wo das Ungültigmachen eines Schecks eine triviale Sache ist. Ich habe einen Scheck abgeschickt, ich rufe die Bank an, sage ich, Scheck 1, 2, 3, 4, 5, möchte ich ungültig machen und fertig ist die Sache. Es gibt andere Länder, wo das nicht leicht ist, wie in Frankreich. Und es gibt andere Länder, wo das fast ein Verbrechen ist, das ist in Israel. Entsprechend gelten Schecks anders im jeweiligen Land. Okay? Der Halacha hält hier ganz klar Rechnung mit den Verordnungen, mit den lokalen Verordnungen. Okay, zurück zu unserer Frage, aber eine Lösung wäre zu sagen, man muss schauen, wo die Chazaka ist. Das ist beim normalen Ones, bei einer normalen, unerwarteten Sache. Das heißt, es gibt unerwartete Dinge, von denen man sich was erwarten kann, dass sie denkbar sind. Und es gibt Dinge, da kein Mensch hat daran gedacht. In November 2019 hat kein Mensch daran gedacht, dass plötzlich eine Pandemie losbrechen wird und dass die ganze Wirtschaft in der ganzen Welt zwei Monate stillstehen wird. Das ist so irre. Kein Mensch konnte sich das vorstellen.
Ja? Entschuldigung.
Ja.
Verständnisfrage.
Ja.
Du hast gesagt, man muss schauen, wo die Chazaka ist. Was ist gemeint mit der Chazaka?
Chazaka ist, was ich gerade erwähnt habe, wer das Geld in der Hand hat, wer die obere Hand hat, weil eine Kaution bezahlt wurde oder weil keine Kaution bezahlt wurde, ja, je nachdem. Das sind so wichtige Fragen in solchen Fragen. Wo etwas ungeklärt ist, spielt Chazaka eine Rolle.
Okay.
Okay. Dann die nächste Frage ist, okay, Wenn wir einen richtigen Fall von Ones haben, dann gibt es zwei Meinungen. Yeshle Ayem, man muss genau hineinschauen, bin die Don, die Don. In unserem Fall, den wir jetzt betrachten, im Yeshkan Tanatzet Ones, ob man überhaupt behaupten kann, das sei ein Ones. Warum? Da lo afechad lo anaset asocher, lazov et adira. Afechad, keiner, anaset asocher hat gezwungen den Mieter, lazov et adira, seine Wohnung zu verlassen. Ja? Also es ist keine richtige Ones, er konnte bleiben. Ach, meidach, aber an der anderen Seite, toanim sochrim rabim, tun viele der Mieter behaupten, she'ata, dass jetzt, ein beyadam lachzor, sie können nicht zurückkommen, sie sind ein Ones, nachdem sie Israel verlassen haben für Pesach, sie fürchteten, man schließt die Grenzen. Deshalb sind sie von Israel nach Amerika oder nach England oder Frankreich, weiß ich nicht, geflogen. Und dann haben sie entdeckt, dass es ein Einwegticket war. Sie können noch nicht zurück. Mishum shamedina einam afsheret knisa, denn das Land, die Regierung erlaubt nicht hineinzukommen, ela leezrache aretz, nur für israelische Staatsbürger. Okay? Dann sagt er Folgendes. Makat medina führt er ein mit der Gedanke, dass viele Verträge ausdrücklich sagen, dass ein Act of God den Vertrag aufhebt. Das steht bei vielen Versicherungsverträgen zum Beispiel. Irgendwann gibt es Risiken, die sind nicht kalkulierbar, die können nicht vorher geplant werden. Eine Versicherung für mich kann ein Einzelfall eine Katastrophe sein, aber wenn ein Versicherungsunternehmen 10.000 Kunden hat, dann findet so eine Katastrophe jeden Monat statt. Und so können Sie das beziffern, Sie können dafür planen. Aber für eine Corona kann keiner planen. Für gewisse andere, also ausdrücklich ausgeschlossen, oder sie werden ausgeschlossen, weil man meistens sowas ausdrücklich ausschließt, oder man hat eine spezielle Police abgeschlossen, um auch diese Risiken abzudecken. Ja? Kostet nicht viel, aber man kann ausdrücklich, wenn man eine Versicherung für Feuerschaden hat, dann kann man noch etwas dazu zahlen gegen Erdbeben. Sonst ist man nicht gedeckt bei Erdbeben. Ich habe jetzt die Details nicht, aber ich erinnere mich, wenn ich meine Versicherung in Wien abgeschlossen habe für die Wohnung, dass das ein Thema war. Also ich habe dann das noch ein paar Euro extra bezahlt, weil für eine Einzelperson ist sowas verheerend. Aber noch ein paar Euro jeden Monat, im Jahr. Aber ohne kriegt man die Deckung nicht. Okay. Also, deshalb sagt er, das versteht jeder, dass das nicht gleich eines normalen Ones ist. Und deshalb, das unterstützt die Idee, dass es sowas gibt als eine Makat Medina, wie wir das im Talmud finden. Und deshalb sagt er, es gibt hier zwei Fragen. Erste Frage, Mikre, die dann, ob unser Fall, Achen, habe ich mal Makat Medina Olo. Betrachten wir die Folgen der Corona-Pandemie als Makat Medina oder nicht? Ja? Und, Aim Zachutam Shel Balei Adirot, noch eine Frage. Nehmen wir an, wir sagen, der Mietvertrag kann aufgehoben werden. Heißt das, Sie können den Mietvertrag unmittelbar aufheben? Oder heißt das, dass Sie auch erzwingen können, einen niedrigeren Preis anzubieten? Haim Zachutam Shel Balei Adirot, Rakle Vatelet Eskemes Chirut, haben Sie nur das Recht, Mietverträge zu kündigen? Oder Shemaz Chutam Afla Fritnetzcherot, dass Sie sagen können, ich kann nicht so genießen von der Wohnung, die ich gemietet habe, ich will weniger zahlen. Statt 2000 Euro, 1000 Euro, statt 1000 Euro, 500 Euro, statt 500 Euro, 250, macht sich das was? Weniger zahlen, weil ich kann nicht drin leben. Das sind so die Fragen, die er sich anschaut und dann bringt er die Quellen. Die Mishnah, ja, in Bava Metzia, Talmud Bava Metzia, Betmem, Mishnah Daf Kuf Gimel Amud Bet, steht Amekabel Tzadeh Mechavero, wer ein Feld pechtet, wie Bet Ashlachin oder Bet Eilan, es ist so ein Feld, an, wenn ich tatsächlich an, die sind alle, diese Qualität ist verschwunden. Das ist der Brunnen hat kein Wasser mehr und der Baum ist gefallen. In nomina kelum in chikuro, das ist kein Grund, um den Pechvertrag zu kündigen bzw. das Pechtgeld zu verringern. Und wie Gmara Scham, und dort erläutert die Gmara, am Ur hat man gesagt, dim yavesh nahara rabba. Wenn es nahara rabba gibt, nahara rabba, ein großer Fluss, yavash, ist trocken geworden. Also, wenn wir mal sagen, jemand einen Brunnen zu Hause und der ist trocken, okay. Aber wenn der Donau ohne Wasser wäre, das ist doch unvorstellbar. Kein Mensch kann sich sowas vorstellen. Ja? Und nicht nur kein Mensch, wenn sowas ist, dann heißt das, dass ganz Wien ein Problem hat. Habe Makat Medina. Das ist eine Makat Medina. Ja? Vachoker zakai lenakot menachakirut. Und der Pächter darf also den Mietvertrag aufheben. Ja? Nahara Rabba ist nicht nur der Donau. Es kann auch etwas geringeres sein, wie mal den Isar in München. Aber etwas groß genug, dass keiner sich vorstellen kann, dass es ausgetrocknet wird. Das gleiche haben wir bei Mishnah Kufe, ja, 105b, haben wir bezüglich
eine Frage.
Ja.
Der Unterschied zwischen dem Brunnen im Garten und dem Fluss wäre, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, jetzt eher in der Größe zu suchen. Aber geht es nicht darum, wie viele Menschen das betrifft? Weil der Brunnen im Garten betrifft den einen, der den Garten genau hat. Und der Fluss betrifft eine größere
Anlage. Genau, und das werden wir jetzt sehen. Die Mishnah wendet das auch zu Überschwemmungen an. Amakabel Zadem Chavero, jemand pächtet ein Feld von seinem Nächsten. Vachla Hagav, es gab eine, wie heißt das, eine Heuschreckenplage. Und nicht der Fau, das ist überschwemmt worden. Immer Makat Medinahi, wenn es allen betrifft, dann muss er nicht zahlen. Wie Mena Makat Medina, wenn es aber nicht eine Makat Medina ist, en Menakelom in Chigoro, dann muss die Miete normal bezahlt werden. Okay? Und wie Gmara Shamamu, dort erklärt man in der Gmara, Eichi Makat Medina, was ist das, eine Plage, die eine ganze Provinz trifft? Amara Viuda, Sagar Viuda, Kagonde, Ishdof, Ruba, de in meinem Tal sind alle überschwemmt worden. Ula Amar, Ula sagt, Kagonde, Ishdadfu, Arba, Sadot, Marba, Uchoter, dass es gibt diesen Feld und an allen Seiten, alle angrenzende Immobilien sind alle auch überschwemmt worden. Das ist ein wesentlich geringerer Maßstab, aber das heißt eigentlich, es betrifft nicht nur diesen Feld, sondern es betrifft viele Leute. Okay. Das sind die Regeln, was Makat Medina ist. Und jetzt wollen wir sehen, wie das in der Wirklichkeit getan wird. Also es gibt hier eine Tshuva von Maharam aus Padova. Zu seiner Zeit gab es irgendwann ein Dekret, dass alle Juden, die im Bankwesen tätig sind, die für Zinsen Gelddarlehen zur Verfügung stellen, alle die Region verlassen müssen. Sie gingen alle ins Exil. Und das waren Leute, das waren kapitalkräftige Leute am Anfang, ja, vor, dass sie alles verloren haben. Und sie hatten für ihre Kinder Lehrer angestellt. Die mussten jetzt flüchten. Und die Frage ist, müssen sie noch immer den Lehrer zahlen oder nicht? Der Lehrer sagt, ich bin da, mir ist nichts geschehen, ich bleibe hier, ja. Zahlt mich, ich bin bereit zu arbeiten, bringt mir eure Kinder. Ihr könnt nicht, euer Problem. Und die sagen, Makat Medina. Ja. Und sagte so. Sagt, normalerweise, wenn ein Angestellter aus Ones seine Arbeit nicht verrichten kann, dann verliert er. Aber wenn es eine Makat Medina ist, dann verliert der Immobilienbesitzer. Ja? Vekatav, hier ist das, Entschuldigung, Vekatav Maharam, also Maharam Padova, Maharam aus Padova hat dann geschrieben, der Chevan, Shelo Kulam Bauchum in Eir. Es ist nicht so, dass alle Juden weggegangen sind, nicht alle, die Kinder haben, sind weggerannt, sondern die Banker sind weggegangen, alle anderen sind geblieben. Der Lehrer hat noch immer Kunden. Dann kann man das nicht als Makat Medina einstufen. Daraus lernen wir, dass wenn nicht alle von etwas betroffen sind, dass das nicht eine Makat Medina ist. Was wäre die Anwendung in unserem Fall konkret? Nicht alle Leute, die Wohnungen mieten, sind aus dem Ausland. Es betrifft nur einen kleinen Bruchteil. Aber interessanterweise betrifft es einen kleinen Bruchteil, der in manchen Gebieten konzentriert ist. Es gibt Viertel, wo eigentlich alle Chutznikim sind. Ja? Es gibt Studienviertel. Das sind alle amerikanische Yeshiva-Bochim. Alles junge Familien, die hingezogen sind für ein oder zwei Jahre. Ja? Ehepaare. Und entsprechend kann es sein, dass für diese Viertel das als Makat Medina bezeichnet wird. Ich überspringe ein bisschen die Auseinandersetzung hin und her und komme zu
Frage.
Ja?
Dann wäre hier eigentlich eine Definition fällig, was man sich unter Medina vorstellt.
Jetzt habe ich nicht gehört. Dann wäre was?
Definition fällig, was man sich unter Medina vorstellt.
Ja, das, es gibt hier diese Auseinandersetzung. Ja? Er sagt so, ach, aber. Ibedidi Talia, würde das von mir abhängig sein? Ava Amine, würde ich denken, was der Maram aus Padua hinzufügen wollte, war nichts anderes als folgendes. Nur wenn alle geflüchtet sind, Ave Makat Medina heißt es Makat Medina. Velet man de Palik, keine ist damit uneinverstanden. Dass wenn die Mehrheit der Leute geflüchtet sind, Machmata Magifa wegen einer Pandemie oder Epidemie, aber man kann mir sagen, wenn die Mehrheit der Leute geflüchtet sind, ja, weil sie vor Ansteckungsgefahr Angst haben, dann ist das sicher eine Makat Medina. Ella, aber ich bin in diesem Fall nur ganz wenig Leute sind geflüchtet. Wer ist geflüchtet? Ein paar Amerikaner. Genau wie im Fall von Maram. Nur die Banker sind geflüchtet und diesmal nur die Ausländer. Ja, sagt er, das kann man dort sehen. Aber er sagt wiederum, es gibt Viertel, wo es ganz, ganz viele Leute gibt, die geflüchtet sind. Und er sagt etwas ganz interessant. Es sieht so aus in unserem Fall. Der Rak im Rov bnei Chutz La'aretz, nur wenn die Mehrheit der Ausländer Azvu et Ha'aretz haben Israel verlassen, efshar ladun din makat medina, nur dann könnte man sagen, dass es eine makat medina ist. Vanochi lo yadati, ich bin da nicht ganz sicher. Alo yoshev oel ani, ich sitze im Bet Midrash, meodi, seit ich ein Kind bin. Velo yada im Rov bnei Chutz La'aretz chazur la'arzot zurehem, ich habe kein verlassen haben. Uvemet, in Wirklichkeit, Paschut, es ist eine klare Sache. Sherov, Socher, Dirot, Vadaini, Sherub, Vatem, die meisten Mieter von Wohnungen in Israel sind zu Hause geblieben. Nur wenn es ein Viertel betrifft, dann kann es was anderes sein. Ich überspringe, man muss hier genau schauen, ob man sie als separate demografische Gruppe betrachten soll und die Viertel als separate. Wie im Ken, in so einem Fall, Avika Makat Medina wird es sein wie Makat Medina. Okay. Dann sagt er noch eine ganz interessante Überlegung. Sagt er, erstens, man muss nicht flüchten, man konnte bleiben. Aber außerdem, auch wenn die Menschen sagen, wir wollen kündigen, dann haben sie ein kleines Problem. Warum? Sie sind nicht ausgezogen. All ihr Hab und Gut ist noch in der Wohnung. Und sie können nicht behaupten, jetzt die Miete aufgeben zu wollen, weil alles noch drin ist. Und da sagt er so, Uwe Meld, in Wirklichkeit, Nire, scheint mir, Rabim Nasullah Hutzlar, jetzt viele sind Kedeliot im Aurim, Mechag Pesach, mit ihren Eltern zu Pesach zu sein. Ela sondern, Sheik Dimu et Atisot, Mechashash, Sie hatten Angst, sie werden später nicht fliegen können und deshalb sind sie früher geflogen. אך עדיין יש לדון במה שאינן יכולים לחזור ארצה על פי החלטת הממשלה. Aber es ist schon ein Faktor, dass sie nicht zurückkehren können. Das Flüchten allein ist keine Makat-Medina, das haben sie frei gewählt. Dass sie aber jetzt nicht zurückkommen können, das müsste man sich überlegen. Ja? Und sagte, das könnte Makat-Medina heißen. Okay. Das ist eigentlich diese Tshuva, die ich, also, es gibt noch zwei, drei Seiten extra, man kann noch viel lesen. Es soll uns zeigen, wie viele Überlegungen hin und her ziehen, wenn man eine Tshuva liest. Dass das anders ist als die Tshuva, die wir bisher gesehen haben. Es gibt Tshuva, da versucht man herauszufinden, jemand hat ein Bedürfnis. Ja, die Frau möchte eine Dusche am Schabbes nehmen, dürfen sie. Eine warme Dusche. Wenn es nicht dabei unmittelbar die Heizung erhitzt. Was haben wir noch? Darf man ein Minion machen, wo es, wenn die Menschen auf ihre Balkons sind? Das sind alles Fragen, wo die Frage ist, in der jetzigen Situation ist es nachvollziehbar, mich auf eine gewisse Meinung zu stützen, die ich vielleicht normalerweise nicht berücksichtigen würde. Manchmal ist die Frage, was soll ich tun? Manchmal ist die Frage, was darf ich tun? Aber hier ist die Frage eine ganz andere. Und ich verweise hier auf einen Pasuk, den ich hier zitieren möchte. Eine Sekunde. Hier ist mein Tanach. So. So und so. Also, im 17. Kapitel vom Buch Dvarim. Ja, im 17. Kapitel vom Buch Dvarim, ich zeige das mal hier. Share Screen. So. Dann sehen wir. Wenn es dir zu schwer wird, ein Urteil zu fällen. Bein Dam le Dam, in Sachen, er sagt, eines Mordes. Zwischen Blut und Blut, heißt es aber wörtlich. Bein Din le Din, er sagt, im Fall eines Streites, zwischen einem Din und anderem. Und wenn Nega le Nega, und sagt er hier eine Prügelei, das ist irgendein Christ, der das übersetzt hat. Wir übersetzen das ganz anders. Ki palem im Chadavar le Mishpat, du hast eine halachische Frage, du kannst sie nicht lösen. Bein Dam le Dam, bezüglich der Frage von Blut. Wo haben wir Blut in der Halacha? Es gibt ein paar Bereiche. Kaschrut zum Beispiel. Ja? Und wenn Neger le Neger, das bezieht, was ist ein Neger in der Halacha? Ein Neger ist ein, zum Beispiel Zarat, dieser Aussatz. Divre, ja, ben din le din, zwischen einem Gesetz und dem anderen, divre rivot bisharecha und streite rein in deine Toren. Sagt der Gaunus aus Vilna, die, weil sie unterschiedliche Aspekte sind, auch unterschiedlich zu lösen sind, wenn man mit einem Zweifel umgeht. Es gibt Ben Dam Le Dam. Die Frage ist, das Blut, ist es nicht Blut? Das ist eine Frage vom Shulchan Aruch Yoreh Deah zum Beispiel. Eine Frage, ist diese Sache erlaubt oder nicht? Ist es koscher? Ist es nicht koscher? Dann kann man sagen, im Zweifelfall sei streng. Oder du hast einen Zweifel, aber es ist ein Zweifelfall bezüglich eines möglichen Isur der Rabbanan, da darf man weniger streng sein. Ja, wenn es, vielleicht werde ich ein Verbot der Torah begehen, da muss man streng sein. Vielleicht werde ich ein Verbot der Chachamim begehen, dann kann es sein, dass man es erlauben kann. Ja, je nachdem. Es gibt diese Regel. Das gilt für Isur veheter, für Dinge, die verboten sind und erlaubt sind. Das sind die klassischen rituellen Fragen. Ob es jetzt Shulchan Aruch Yoreh Deah ist oder Shulchan Aruch Orach Chaim, ja, Es hat mit dem Alltag zu tun, am Schabbat darf ich was tun, darf ich nicht tun, ist die Sache koscher oder nicht koscher. Bendinedin sind finanzielle Angelegenheiten. Die lasse ich derzeit beiseite. Und da haben wir Uvenega la Nega. In Fragen von Negaim. Was sind Negaim? Also Zerat ist ein Teil von einer Kategorie von Mitzvot, die sich mit Reinheit und Unreinheit, Tuma und Tara auseinandersetzen. Im Fall, wenn wir so eine Auseinandersetzung haben, in Tuma und Tara gibt es eine Regel, die von der Gemara erläutert wird, die nicht so einfach ist anzuwenden, weil es viele Nebenregeln gibt, aber in allgemein gilt die Regel, dass wenn ich einen Zweifel bezüglich Tuma habe und dieser Zweifel entsteht, Birshut Ayachide, in einem privaten, auf einem privaten Gebiet, auf einem privaten Gelände, dann muss ich streng sein. Birshut Arabim, wenn es aber auf der Straße ist, dann Sfekot Tahor, dann darf man locker sein. Ja? Dann muss man nicht streng sein. Das heißt, erstens haben wir bei Dam le Dam, wo die Antwort ist, wenn ich vielleicht ein Verbot der Torah begehe, dann muss ich streng sein, um zu vermeiden, dass ich ein Verbot der Torah begehe. Dann habe ich bei Nega le Nega an der anderen Seite, wenn es eine Frage von Tuma und Tara ist, dann muss man die Frage stellen, wo der Zweifel entstand. Und dazwischen haben wir bei Din le Din. Was ist bei Din le Din? Ich kann nicht Machmir sein bei einem Streit. Machmir sein heißt, okay, du weißt nicht, du darfst das Essen zurückstellen auf der Platte, du darfst es nicht stellen, stell es nicht zurück. Ja? Aber wenn es eine Streiterei zwischen zwei Personen gibt und ich sage, weißt du was, gib das Geld zurück, dann habe ich dich benachteiligt und den anderen bevorteiligt. Oder gib das Geld nicht zurück, dann habe ich dich bevorteiligt und den anderen benachteiligt. Es gibt nicht die Möglichkeit, Machmir zu sein. Die Chumra, streng sein mit dem einen, ist eine Kula, ist eine lockere Sache mit dem anderen. Ich muss die Mitte finden. Ich muss wissen, wie löse ich das Problem, damit ich keinen besonders bevor- oder benachteilige, sondern ich suche das Gesetz. Und damit unterscheidet sich Ben Din Nedin von den anderen. Und das sehen wir auch in dieser Tshuva. Das sehen wir ganz genau in dieser Tshuva, die anders geschrieben ist, als die Tshuva, die sich mit anderen Themen auseinandersetzen. So. Das war, was ich vorbereitet habe für heute. Ich werde mich da jetzt entschuldigen müssen, weil ich muss Minche da werden.
Ja. Lustig was. Danke.
Kajach. Danke.
Danke. Vielen,
vielen Dank. Ich werde euch alle grüßen, dass ihr dabei wart. Und ja, und wir sehen uns beim nächsten Show. Alles Gute. Morgen geht's. Danke. Show, vielen Dank. Um 20 Uhr. Koltuf.
Koltuf. Bye-bye.
Bye-bye.